9. O wie A.
Hatte ich selbst Noah nie Geschichten erzählt, die nur halb stimmten? Als Oritele, genau 3 Tage nach unserer ersten Begegnung in Gordons Imbiss, ihren lubrifizierten Finger in mein Unaussprechliches steckte und ihn dort etwas zu ungestüm hin und her bewegte, dachte ich sofort, das werde ich Noah erzählen. Dann schossen mir heiße, dünne Tränen in die Augen und ich dachte, den Teil der Story sollte ich besser für mich behalten. Aber nicht, weil ich vor Schmerz weinte. Ich weinte, weil Oriteles Finger sich durch mein blitzblankes Loch tief in meine Seele bohrte. Dass das ging, hätte der kindische Noah genauso wenig verstanden, wie ich seine Schwäche für große, hässliche Frauen, die er beim Armdrücken immer gewinnen lassen musste. Zu dieser Art von Erlösungserlebnis gab es natürlich schon immer viel Literatur. SM-Renaissance-Romane auf Französisch und Kastellan, Langgedichte von einem mir unbekannten amerikanischen Naturphilosophen des 19. Jahrhunderts und eine apokryphe Passage in Rudolf Steiners Akasha-Chronik zum Thema musste man auch nicht lange suchen. Wer eine Öffnung seines Körpers, die zum Ausscheiden geschaffen wurde, unrechtmäßig gebraucht, stellt sich neben das Prinzip Mensch. Wie schmerzhaft und erbauend das doch sein muss. Mein Noah hatte von Steiner natürlich nie was gehört. Wie sollte er? Er las immer nur die Anfänge von Philip Roth-Romanen oder seine eigenen Notizen. Er kritzelte sie auf viele kleine Zettel, die er, der Unvollendete, so lange in seinen Hosentaschen verbergen konnte, bis Merav sie in die Reinigung brachte. Zurück zu mir, dem alleswissenden, nichtsverstehenden Cherubiner. Für einen Moment war ich plötzlich der glücklichste Unglückliche der Welt. Ich lag breitbeinig wie eine gierige 40-Jährige auf dem weißen, kühlen Laken meines neuen King-Size-Betts, das ich mir kurz vorher gekauft hatte, weil ich dachte, mit der Breite kommt auch die Liebe. Die Rechnung ging auf. Eine bösartig schöne Frau, die ich mir nicht hätte ausdenken können, egal wie verzweifelt ich gewesen wäre, kniete jetzt auf der ebenfalls neuen 2000-Euro-Latex-Matratze neben mir. Sie atmete noch schneller als ich und schob die Hand, die nicht in mir steckte, lässig unter ihre nackte, olivgraue Hüfte. Und auch die Lichtverhältnisse waren sehr vielversprechend. Ich hatte nicht wie sonst meine kleine französische Ficklampe mit dem Schwanenhalsfuß angemacht, die allzeit bereit auf dem Fensterbrett stand. Dafür war keine Zeit. Die Abenddämmerung kroch von draußen langsam ins Schlafzimmer. Sie umhüllte Oritele um mich wie ein graublauer Schleier, der nichts zerreißen kann, aber einen auch vor nichts schützt. Durch diesen Schleier sah ich, solange ich konnte, in Oriteles Augen. Ihre Augen sahen zurück, aber nicht nur Oritele war es, die mich jetzt anblickte. Ich guckte auch in Mamaschas Augen. Ich guckte in Barbara Streisands Augen. Ich guckte in Golda Meirs Augen. Rabbeinu Scheleinu, das Blut schoss immer schneller in meinen müden Schwanz, während diese kleine israelische Sadistin tief in meiner Seele und meinem Arsch nach weiteren wunden Stellen suchte. Dann fing ich an zu weinen. Ich brauche ein Bild, um zu erklären, was los war. Wer weiß, was eine Genese ist? Die Genese, kein Wort klingt schöner und ausgedachter, ist ein verborgener Raum, in dem man alle Schriften verwahrt, in denen der Name Gottes erwähnt wird und die nicht mehr gebraucht werden. Das begann in Salomos Tempel. Die Kohens und die Levis schleppten immer wieder aussortierte Schriftrollen, Gebetsbücher und Heiratsurkunden in eine dunkle Nebenkammer. Sie stellten eine Leiter auf, die von dort zu einem verborgenen Dachboden führte. Dann kletterte einer auf der Leiter hoch, man reichte ihm von unten die Bücher und er schob sie für immer hinein. Niemand durfte jemals wieder die weggeworfenen Papiere lesen, aber vernichten durfte man sie auch nicht. So wurde aufbewahrt, was man loswerden wollte. Und als zum Beispiel die Ben-Ezra-Synagoge in Kairo 1890 renoviert wurde, tauchten Texte auf, von denen man nicht einmal wusste, dass es sie gegeben hatte. Das Buch der Weisheit, die Damaskusschrift, die Urversion von Catch-22. Ich war auch eine Genieser. Ich hatte seit Jahren jede Erinnerung, die ich nicht brauchte, die wehtat, die nervte, nach einer kurzen Hysterieattacke für immer abgelegt, weggesperrt und vergessen. Am schlimmsten war es, glaube ich, als Mama und Serafina zu Weile Wechselberg zurückgingen. Ich lag stundenlang ohne Puls in der Küche auf dem Rücken und wartete auf das Ende. Am liebsten hätte ich einfach in mich hineingegriffen. Das kann man schwer erklären. Ich dachte, ich muss den Schmerz rausholen. Vielleicht schlägt mein stotterndes Herz danach wieder regelmäßiger. Ich muss bloß die fremden und eigenen Sätze packen, deren Bedeutung ich ablehne. Aber dann, um mich zu schützen, beschloss ich, das alles noch tiefer in mir zu vergraben. Dein Vater, sagte Mamascha ein paar Tage später am Hamburger Flughafen zu mir, ist nicht auszurechnen. Ich habe natürlich nie was anderes von einem STB-Spitzel wie ihm erwartet. Aber als ich es selbst erlebt habe, war es ein Schock. 15 Jahre. 15 Jahre so tun, als hätte man nicht bei einer anderen Frau im Bett gelegen? Das muss er trainiert haben. Dann fing sie wieder an zu heulen. Und Serafina, die sich noch schnell in Bright Britannia Store in der B-Ebene eine riesige rote Blechdose mit Walkers-Keksen für den langen Miami-Flug gekauft hatte, stand auf einmal wie ein großer Schatten neben ihr und heulte auch. Nein, diese Szene, diese Sätze, diese Tränen wollte ich nicht haben. Aber sie lagen trotzdem in mir herum wie alte, zerrissene Tore-Rollen auf dem Dachboden der Ben-Ezra-Synagoge. Für wie lange? »Ich liebe dich«, sagte ich, ohne dass ich es gewollt hätte, plötzlich zu Oritele, und ich schluchzte. »Ich habe so lange niemanden mehr geliebt. Ich dachte, ich würde es nie mehr können. Kannst du bitte den Finger noch etwas tiefer in mich reinstecken?« »So?« Ich machte ein Geräusch wie ein mit Elektroschock hingerichtetes Kalb. »Soll ich aufhören?« »Nein, warum?« »Bist du vielleicht...« »Nein«, sagte ich, »bin ich nicht.« Ich schob ihr den Hintern noch mehr entgegen. Jetzt seufzte sie. »Du lässt dich einfach nur gern gehen, Mottek, richtig?« »Ja, genau. Nein, nein, es ist komplizierter.« »Aber es tut dir doch ein bisschen weh, oder nicht?« Sie sagte das mit zusammengepressten Zähnen, und es klang leicht enttäuscht, was es nicht sollte. »Auf eine Art, die nicht weh tut. Ja, es ist, ich redete jetzt wie Noah mit seinem gekauften Psychologiediplom, es ist sowas wie Psychohomöopathie, mit Schmerz den Schmerz kurieren, verstehst du?« »Ich liebe dich auch«, sagte Oritele, und plötzlich steckten zwei ihrer Finger in meinem Tuches. Sie warf das kleine herrische Lucrezia Borgia-Kinn hoch und ihre verrückten irakischen Augen begannen vor Freude zu tanzen. Sie bewegte immer wilder den Arm hin und her, ich bewegte mich mit ihr und ich dachte, was für ein Glück, dass das niemand sieht. Und dann kam ich. Oritele zuckte zur Seite, aber sie zuckte nicht schnell genug. Während sie sich fluchend, lachend, kopfschüttelnd die Augen rieb, atmete ich immer ruhiger aus, dann wischte ich mit dem Kissen mein Gesicht und meinen Bauch ab, und danach dachte ich ein paar Tage lang, ich hätte in diesem Moment alle meine Schmerzen hinaus in den Kosmos geschossen. Später erzählte mir Oritele oft voller Sehnsucht von Bagdad. Ich fand es am Anfang sehr schön, später unangebracht. Sie war nie dort gewesen, und ihr hübscher, schlanker, depressiver Vater, den ich nur von Bildern aus ihrem überbordenden iPhoto-Archiv kannte, war auch schon in Israel zur Welt gekommen. Aber es gab noch diese kleine, grauhäutige, blauhaarige Großmutter, die Oritele fast jede Woche im Altersheim ihrer Nana besuchte. Sie war in der Sadun Street im Zentrum von Bagdad aufgewachsen. Und als sie geboren wurde, gratulierte auch der örtliche Scheich. Auf alten Fotos sah die junge Shula Cohen, Nessa Son, wie Oritele in schwarz-weiß aus, nur dünner und freundlicher. Ich hatte, so primitiv wie ein Fulani der ersten Generation, natürlich Vorurteile. Mein Bagdad war bevölkert von besessenen Sunniten, ängstlichen, sadistischen Bartleuten, und jeden Tag trugen junge Frauen mit Down-Syndrom unter ihren Kleidern Bomben ins Parlament und rissen dort die Gäste der Kantine in den Tod. Oriteles Alt-Bagdad war ganz anders. Das New York des Ostens. Bessere Luft als in Manhattan, besseres Essen, keine Psychiater und genauso viele Juden. Aber woher kam dann ihre zuckrige, ununterdrückbare Lust an Gewalt? War wirklich das atavistische Haarmal auf ihrer süßen, dunklen Stirn an allem schuld? War die extra scharfe Oritele vielleicht noch ein halbes Homo-Rudolfensis-Weibchen? Das konnte glauben, wer sonst jeden menschlichen Makel für entschuldbar hielt. Mich täuschte man nicht. Die irakischen Juden, in Babylon seit Nebukadnezar II., waren so wenig fein kultiviert und menschlich wie jeder Nomade, Reiterkrieger, Araber, mit dem sie in 3000 Jahren einmal ein Geschäft gemacht hatten. Ihre Kultiviertheit war Arroganz, Misstrauen. Sie lauerten immer nur auf die richtige Chance, den anderen zu besiegen, und wenn es der eigene Ehemann war. Irgendwann entdeckte ich zu dem Thema im Internet eine Rede von Paul Wolfowitz, die er 2002 an der Brookings Institution in Washington gehalten hatte. Der ehemalige amerikanische Vizeverteidigungsminister hatte eine weiche, belegte jüdische Stimme, das mochte ich. Er schmatzte beim Einatmen und ich verstand ihn so gut, als spräche er Papaschas und Mamaschas Samizdat Russisch. Er sagte, vergesst alles, was bisher gesagt wurde. Es gibt kein Aufeinanderprallen von Zivilisationen, nur eine Kollision von Missverständnissen. Und Islam ist nicht Islam. An dieser Stelle fingen ein paar Leute im Saal an, hysterisch zu husten. Wolfowitz lobte die Moslems, die unsere Freiheit und unsere Dollars und Euros liebten. Und dann hörte man die ersten Stühle im Saal rumpeln. Und dann schrie einer auf Englisch etwas dazwischen, das ich nicht verstand, aber ich bin sicher, dass ich, bevor die Aufzeichnung je endete, das Klatschen von Ohrfeigen gehört habe. War das nicht seltsam? Je länger wir versuchten, die raffinierten zänkischen Al-Qaida-Wahrheiten auszuhebeln, mit Worten, mit Drohnenattacken, desto mehr wurden auch wir zu jähzornigen Besserwissern. So wie früher die Juden in Irak. Oritele, die Verzogene, die Morgenländische, konnte darum nicht anders, auch wenn sie wollte. Ich hatte das oft erlebt, aber bis zum großen Swinemünder Treppensturz wahrscheinlich nicht oft genug. Ich war mit ihr in Berlin, in Tel Aviv und nach Baden-Baden fuhren wir in den 2 Jahren und 2 Tagen unserer schwierigen Kohabitation einmal auch. Ich hoffte ständig, sie bekäme ihren Killerinstinkt in den Griff. Und Uritele selbst? Sie machte, um klarer zu sehen, Yoga. Es half nicht. Sie versuchte es mit 3 Gläsern Weißwein am Abend und dann hatten wir, so wie das eine Mal bei ihr in der Zlatopolski, immerhin eine gute Nacht. Aber morgen, als ich etwas zu unwirsch sagte, es tue mir leid, ich könne nicht ewig mit ihr im Bett liegen und über Bagdad, ihren betrügerischen Galeristen und das Bleichen von Intimstellen reden, verdüsterte sich ihre Miene wie der Himmel über Tel Aviv während des Wintersturms am Abend davor. Dann begann unser Krieg der Kulturen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich sagte, aber mein Widerstand machte sie noch wütender und mir machten ihre Flüche und Beschimpfungen Angst. »Du siehst nur dich selbst. Du bist deine einzige Liebe«, zischte sie. »Warum soll ich mir für dich mein kleines Scheißloch hell machen lassen, du Idiot? Sag mir das, wenn du dich bloß für dein eigenes interessierst.« Ich antwortete nicht. Ich dachte beleidigt, sie war es doch, die mit unseren Schokospielchen angefangen hatte und dabei jedes Mal, wenn ich vor Schmerz aufheulte, düster murmelte, »Jetzt fick ich dich.« Ich schwieg und schwieg, und das nervte sie natürlich noch mehr. Schließlich standen wir auf, jeder auf seiner Seite. Und während ich meine Schlafanzughose suchte, zog sie ihren dicken am Kragen und an den Ärmeln speckigen Bademantel an, dessen Altrosa mich mehr deprimierte als alles andere an ihr. »Was ist?« fuhr sie mich an. Ich sah ausweichend aus dem Fenster. Die halb verdorrten braunen Palmblätter schlugen im hysterischen Februarwind gegen die großen nassen Glasscheiben und im Haus gegenüber, in dem Noah sein Studio hatte, stellte sich ein Stockwerk tiefer ein unrasierter alter Mann auf den Balkon und heulte laut auf wie ein Hund, den jemand getreten hat. »Was ist?« wiederholte sie. Sie konnte natürlich Gedanken lesen. Ich sagte, »Dein Bademantel. Woher hast du den? Aus einer von diesen Humana-Tonnen? Oder hat er früher in Babylon deiner irakischen Großmutter gehört?« Was für ein Blick! Wäre er ein Film gewesen, hätte er »Wenn Tyrannen weinen« geheißen. Uriteles große Katzenaugen begannen zu glänzen, die Tränenflüssigkeit wölbte sich wie Wasser in einem zu vollen Glas, dann platzte die dünne Schicht und die Tränen flossen über ihr viel zu ausdrucksstarkes, mit 30erin Gesicht. »Du beschissener, indirekter deutscher Idiot«, sagte sie leise. Sie schluchzte nicht, aber ihre Stimme klang wie eine singende Säge. »Du bist es doch, der sich nicht binden will. Aber ich soll das Problem sein. Du beleidigst mich 3-mal am Tag wie dein Feind. Du erzählst mir ständig, dass ich eine orientalische Hexe bin, nur damit ich von dir endlich genug habe. Hab ich recht? Sag, dass ich recht habe.« Sie senkte den Kopf, blickte wieder weinend hoch und sagte, »Ich will, dass du mit mir zu Tissa gehst, du krankes Beziehungswrack. Sonst lecke ich mich ab heute nur noch selbst.« Ich nickte abwesend und sah wieder raus auf die leere, schattige Zlatopolski-Straße. Der Alte stand immer noch auf dem Balkon. Er rauchte und bewegte den Kopf im Takt vom Schmulig Kraus, Yom Echad, das traurig aus seiner Wohnung drang. Dieser Ehrenstein war schon seit 4 oder 5 Jahren in Oriteles Dienst. »Lacan-Schule«, sagte Oritele jedes Mal stolz, wenn sie mich zur Therapie überreden wollte. Ich wollte nie wissen, was das hieß, aber später, nach unserem unnötigen Auftritt bei Tisa in Petach Tikva, sah ich in Oriteles Büchern nach. Bekannt wurde der jesuitische Exzentriker Lacan für seine Spiegelstadium-Theorie. Als Kind, sagte er, und bestimmt funkelten dabei seine jesuitischen Philosophenaugen kalt bis fanatisch, stehst du eines Tages plötzlich vor einem Spiegel und denkst, aha, das bin ich nicht großartig. Und gleichzeitig denkst du, aber nein, das bin ich gar nicht. Ich werde nie so perfekt sein wie mein herrliches Spiegelbild. Oritele, meine wehmütige Herrin, war mit ihren 35 Jahren immer noch das verwirrte Lacan-Kind. Darum war Tisse genau die richtige für sie. Oder absolut die falsche. Den nächsten Termin bei Tisse hatte meine O 3 Tage später morgens um 10. Wir fuhren in dem blauen, zerkratzten Nissan ihrer Eltern, den ihre Mutter extra am Abend vorher in Deslotopolski abgestellt hatte, schweigend nach Petach Tikva. Sie bremste die ganze Zeit mehr, als dass sie Gas gab. An der Ayalon Junction standen wir kurz im Stau und als ich zu Oritele hinübersah, kaute sie nervös auf ihrer schwarz-blauen Unterlippe und beachtete mich nicht. In Petach Tikva parkte sie gleich in einer der ersten Wohnstraßen unter einer großen, verwachsenen Pinie. Hier sah alles noch wie in den 60ern aus. 3-stöckige Häuser mit hellbrauner Natursteinfassade, Balkone wie Festungen und alte Leute, die ihre starren Körper träge, aber selbstsicher über die Bürgersteige bewegten. Dieser Ehrenstein war eine von ihnen, nur arroganter und noch kleiner. Sie machten uns in einem abgetragenen türkisgrünen Chanel-Kostüm langsam und lauernd die Tür auf, und ich starrte diese winzige, strenge Frau gleich so an wie ein schüchterner Schüler seine Lehrerin. Sie trug einen schweren weißen Schal, denn in der ganzen Wohnung war er so kalt wie in allen israelischen Wohnungen um diese Jahreszeit. Sie zupfte, als wären wir nicht da eine Weile an dem Schal herum, hob ein Zipfel hoch, entdeckte einen Fleck und versuchte ihn wegzukratzen. Dann sagte sie heiser, wir sollten vorgehen, und ihre leisen, schleppenden Schritte hinter uns machten mir Angst. Die Unterredung, die wenig später kam, hatte ich mir 1000-mal interessanter und peinlicher vorgestellt. Das hier war nichts Besonderes, ob nach Lacan oder nicht. Ich stellte mich dumm, Oritele versuchte sich vor Tisse nicht mit mir zu streiten, und Tisse sah uns meist stumm an, die Augen leicht zusammengekniffen hinter der großen 70er-Jahre-Brille. Aber es gab einen guten Nebeneffekt. Endlich sah ich Oritele einmal anders. 50 Minuten lang war sie scheu wie ein Kind. Sie hatte bald schmetterlinggroße Schweißflecken unter den Achseln, und als wir fertig waren, rannte sie auf ihren leichtstämmigen X-Beinen panisch aufs Klo. Tisse und ich standen direkt neben der Badezimmertür im Flur. Ich hörte, dass Oritele aus Scham den Wasserhahn aufgedreht hatte, und wir redeten über das 3,5. Reich, wie Tisse das heutige Deutschland nannte. Sie sagte, ich bin froh, dass die Deutschen uns jetzt wieder mögen. Ist das nicht besser als das, was früher war? Ich nickte. In der Sekunde kam Oritele raus, und jetzt musste ich auf die Toilette. Nachdem ich hinter mir zugeschlossen hatte, sah ich, dass sie nicht runtergespült hatte. Ich hätte beim Anblick ihres dunkelgelben Urins fast geweint. Auf dem Rückweg begann Oritele, wir standen wieder an der Ayalon Junction im Stau, mit mir wie mit einem kleinen Idioten zu reden. Dabei kaute sie noch wütender an ihren blauen Lippen als auf der Hinfahrt. Sie fing an zu bluten, bemerkte es aber nicht und fuhr sich immer wieder abwesend mit der Zunge über die zerbissene Unterlippe. Ich versuchte sie zu küssen. »Du wolltest doch immer mein Blut«, dachte ich entsetzt, »also beiß mich, dann werden wir blutsverwandt sein und kein Streit kann uns jemals auseinanderbringen.« Doch sie stieß mich noch verrückter weg als sonst, klopfte immer weiter nervös mit den Fingern gegen das Lenkrad, nannte mich kleiner Schwachkopf und Hurensohn und erklärte mir mit immer anderen Worten, dass ich hier durch meine Diaspora-Arroganz bei Tisse alles kaputt gemacht hätte. »Ich kann mich dort nie wieder sehen lassen, du narzisstischer, lächerlicher, indiskreter Galutschmock«, sagte sie und hob die Rechte wie zum Schlag. Oriteles Wut war mir egal. So egal wie eine schlechte hämische Kritik von Post aus dem Holocaust. Dafür wurde ich jetzt sentimental. Das wurde ich oft auf Autobahnen. Ich dachte an früher, an die 3, 4 deprimierenden Wochenendausflüge, die Vova, Mama und Serafina und ich mit unserem beigen Octavia in 10 Jahren Tschechoslowakei gemacht hatten. Noch bevor wir im Wagen saßen, kriegte ich die erste Ohrfeige, meistens weil ich witzig sein wollte. Einmal sagte ich zu Serafina in unserem selbst erfundenen Esperanto, »Pupa Arsch Bolschoi Medi«. Das hieß nicht, Papa ist ein Denunziant, sondern Papa hat große Eier. Serafina begann sofort hysterisch zu lachen. Sie war damals noch nicht so fett und wenn sie lachte, sah ich sie gern an, weil es mich glücklich machte. Wahrscheinlich auch, weil dabei nichts an ihr wackelte. Dann lachte ich auch. Papascha sagte, hört auf. Ich sagte, womit? Er sagte, in eurer verdammten Kindergeheimsprache zu reden. Und dann, bevor ich mit einer weiteren Frechheit, diesmal aber auf Tschechisch, antworten konnte, küsste auch schon seine flache, harte Hand meine Lippe, und als ich sie später im Auto ableckte, schmeckte sie salzig und nach Blut. Aha, also, die Ohrfeigen bekam man immer nur selbst und nicht das herrliche, scheinende Spiegelbild. »Gott, Gott, Gott, ich kann wegen dir nie wieder zu Tisa gehen«, sagte Oritele langsam und eher verzweifelt als zornig, als wir wieder zu Hause waren. »Warum, du Idiot, warum hast du ihr gerade davon erzählt?« »Es hat eine gewisse Bedeutung, findest du nicht? Einmal in Therapie und schon kennt er sich aus.« »Es war keine Absicht«, sagte ich, »entschuldige.« »Keine Absicht, was soll das? Glaubst du, ich denke, du hast es extra gemacht? Dann wäre ich wirklich wütend.« Sie sagte das mit ihrer müden, beleidigten, singenden Stimme, aber ich hörte plötzlich Papascha reden. Konnte das sein? Genau das waren immer seine Worte, bevor er mich wegen eines großen oder kleinen Vergehens aus dem Wohnzimmer jagte. »Wenn du meinen Plattenspieler auch noch absichtlich kaputt gemacht hättest, dann, mein Kleiner, würde ich dir jetzt sogar die Eier abreißen.« Mir wurde heiß und die verkrampften Waden schrien nach Magnesium. Ich hatte Schweißtropfen auf der Stirn, auf der Brust, auf dem Rücken und in meiner Brust machte es tock, 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 tock. Ich kannte das, das war die Schilddrüsensache, diesmal aber mehr auf der metaphysischen Ebene. Dann fing ich an zu zittern. Ich versuchte zu lächeln und sagte, »Ach, Orit, Oritele, Chamuda, Tisse hat schon so viel Seltsames in ihrer Praxis gehört, vielleicht probiert sie die Fingersache jetzt sogar mit ihrem Mann aus. Sie ist Witwe, du Arsch.« Ich schluckte und mein Adamsapfel machte den gleichen Laut wie ein splitternder Zahn. »Ich muss ins Bett«, sagte ich. »Ich muss das alles vergessen. Morgen machen wir es besser. Besrat Hashem.« »Du gibst es zu?« »Ja, ja, ja.« »Ich verzeih dir nicht, aber ich komme mit dir ins Bett.« »Nein, nein, ich fühle mich nicht gut. Ich auch nicht.« »Und was fehlt dir?« »Das weißt du nicht.« Sie sah mich grinsend an und die Schweißtropfen auf meinem Rücken wurden zu einem kleinen Bach, der direkt zwischen meine Arschbacken floss. Diesmal weinte ich nicht, als Oritele mir den Finger hineinschob, obwohl es noch viel mehr wehtat als sonst. Und während sie sich über mich beugte, dachte ich wieder an Noah und daran, wie er einmal zu mir gesagt hatte, »Sie ist Vova in Frauengestalt, kapisch? Sie ist eine Challenge. Das habe ich im Studium gelernt. Wir lieben die, mit denen wir die alten Konflikte wiederbeleben können. Und wir hoffen«, er stockte, »wir hoffen, dass wir sie genau mit ihnen lösen werden.« Daraufhin hatte ich zu ihm gesagt, alles Unsinn, Schleumel habe ihm sein Diplom bloß gekauft, worauf er, so cool wie nie, sagte, »Du weißt, dass ich recht habe, Butchatschboy?« Danach, glaube ich, gingen wir noch ins Vierjahreszeiten und tranken dort à la Vova Earl Grey. Oritele beugte sich noch tiefer über mich und küsste mich quälend lange, ohne dabei ihre Lippen oder die Zunge zu bewegen, auf den trockenen Mund. Sie sah plötzlich wie alle Frauen aus, die ich geliebt hatte. Das kannte ich schon. In bestimmten Momenten, bei bestimmtem Schlafzimmerlicht, sah ein liebendes Gesicht wie jedes andere aus. Augen, Stirn, Mund, wo war der Unterschied? Doch dann, noch bevor ich das Bett mit meiner galizischen Fontäne in den See Kinneret verwandeln konnte, zog Oritele den Finger aus mir heraus. Sie rollte sich auf die Seite und ich sah jetzt neidisch einem haarigen, röhrenden Homo Rudolfensis Weibchen dabei zu, wie es sich selbst befriedigte. Das, dachte ich, würde ich sehr gerne filmen. Und das Video Mamascha, Papascha und dem Rest der Welt als Beweis meiner Einsamkeit vorführen. Titel Tyrannenglück. Genau als Oritele kam, fuhr unten ein Krankenwagen vorbei. Er blieb irgendwo in der Zlatopolski stehen und ich stellte mir vor, dass die Person, die sie aus dem Haus trugen und auf der Bahre ins Auto schoben, ich selbst war, das Gesicht blau, violett und schwarz von Schlägen.